Es freut mich besonders, dass du dir Zeit nimmst für den Kollektiv-Podcast. Mhm. Du hast ja schon gesehen, bei der Plattform geht es darum, inspirierend zu wirken auf die Leute, die zuschauen.
Warum lässt du mir?
Du bist eine, ob du es wüsstest oder nicht, sehr inspirierende Persönlichkeit, eine schillernde Persönlichkeit in der Medienlandschaft und du inspirierst ja auch viele Menschen in Coachings, aber auch live on air. Ob es jetzt im Fernsehen ist, ob es jetzt im Musical ist, ob es auf der Bühne ist, ob es im TV ist, ich glaube Radio hast du auch schon gemacht, aber dazu bist du zu hübsch wahrscheinlich, ne? Würden jetzt viele sagen.
Diese Klischees, ich liebe Klischees.
Zu hübsch fürs Radio, leider, oder wie? Nein, oder hast du Radio auch gemacht? Mhm.
Ja, war nicht mehr. Ja, genau aus dem Grund. Da ist komplett egal, wie du ausschaust, was du bist, was du, sondern es zählt deine Leistung und es zählt deine Stimme. Mhm. Ja. Und ich habe mir halt da meine ersten journalistischen Lorbeeren dann wirklich verdient, nämlich überhaupt nicht im Sport. Ich komme ursprünglich aus dem Sportbereich und damals habe ich als Politikjournalist dort begonnen, beim Radio zu arbeiten. Okay. Und die Geschichten, die ich gemacht habe, haben dem Wolfgang Fellner auch offensichtlich getaugt und so ist es entstanden. Und so bin ich auch in die Nachrichtenschiene gerutscht. Hat mir aber sehr gut getan und hat mir letzten Endes meine Frau beschert.
Hast du sie interviewt oder wie?
Sie war bei mir zu Gast im Studio. Ich habe so eine Sendung gehabt bei Puls 4 oder Puls TV hat es damals geheißen. Ja. Das war Österreich um 9, es ist so ähnlich wie eine ZIP 2, wo wir heute live gehst. Oder so ähnlich wie ich heute die Sendung mache bei OE24 TV, News die News Show, die große um 21 Uhr mit Live-Gästen, Beiträgen etc. Ja. Und da habe ich mit ihr damals ein Interview gemacht und ich war offensichtlich sehr beeindruckt.
Schön, habt ihr gleich danach getroffen wieder? Oder wie war
das?
Es hat ein bisschen gedauert. Ja, ist ja normal nicht einfach, oder? Von einem Interview zu einer Romanze zu kommen. Da gibt es ja tausend Wege natürlich. Was war da deiner?
Ja,
darf man da fragen?
Na, für mich war das eigentlich relativ. Man kann es ja heute sagen, weil sie nicht mehr in der Politik ist und dadurch auch es keine Befangenheit oder irgendwie gibt oder Ressentiments oder dass sie jetzt irgendwas zurückhalten muss oder hinterberg halten muss. Ich halte sie für eine extrem gescheite Frau und intelligente Frauen finde ich sehr sexy. Mhm. Und unabhängige Frauen finde ich sehr sexy. Und sie hat mich mit ihren Interviews, die sie damals gegeben hat oder auch mir gegeben hat, sehr beeindruckt. Weil ich immer das Gefühl gehabt habe, und ich bin ein sehr empathischer Mensch, dass das, was sie sagt, mit dem, wie ihre Überzeugungen sind und all das ziemlich übereinstimmt. Und man weiß natürlich, dass bei der Politik sehr viel man auch mit den Wählern kommuniziert und nicht so sehr, nicht immer im Vordergrund das ist, auch was man wirklich denkt. Mhm. Aber bei ihr war das sehr, hat es sehr gepasst, vieles von den Dingen. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und auch ihre Schnelligkeit im Kopf, das war schon sexy.
Verstehe,
und, ja. Und dann war sie bei mir zu Gast einmal und sie war noch dazu, das habe ich damals gewusst, also es wurde kolportiert mit einem Sportclub-Fan zusammen, mit einem Hardcore-Fan vom Wiener Sportclub. Mhm. Und nachdem ich Bundesliga-Profi war beim Wiener Sportclub, war da und sie war des Öfteren auch am Platz, das habe ich aber erst nachher erfahren, sie war auch Sportclub-Fan. Mhm. Und ich habe aber nie einen Annäherungsversuch gemacht, weil sie mit einem Sportclub-Fan zusammen war. Mhm. Das geht nicht. Und ich war auch vergeben und deswegen war das kein Thema. Als ich dann Single war, habe ich dann nach diesem Interview mich dazu hinreißen lassen, und weil ich ihr vor einem halben Jahr vorher Blumen geschickt habe, weil ich beeindruckt war einfach von einem Interview, das ich mit ihr gemacht habe, ohne Absender.
Okay,
habe ihr Blumen ohne Absender geschickt und habe gesagt, alles Gute für den Kärnten-Wahlkampf damals. Sie ist als Spitzenkandidatin angetreten und hat ja die Grünen in den Kärntner Landtag geführt. Die war da nicht vertreten. Sehr erfolgreich. Wo ihr damals Fockenhuber und Pilz und alle Konsorten, die Altvorderen gesagt haben, sie wird scheitern und sie hat das Zeug nicht dazu und was weiß ich, was sie hat das Gegenteil bewiesen, wie sie sehr oft in ihrem Leben das Gegenteil bewiesen hat, wenn man ihr etwas nicht zugetraut hat. Und dann habe ich ihr eben diese Blumen geschickt ohne Absender und ein halbes Jahr später war sie bei mir zu Gast im Studio und ich war dann doch beeindruckt. Mhm. Und bevor sie rausging aus dem Studio, habe ich dann zu ihr gesagt, Frau Dr. Klawischnik, ich habe jetzt überlegt, soll ich was sagen, soll ich nichts sagen. Ja. Ich habe gesagt, Frau Dr. Klawischnik, wenn Ihnen vor einem halben Jahr jemand Blumen geschenkt hat ohne Absender oder geschickt hat, die waren von mir. Und sie hat gesagt, kann ich mich ganz genau erinnern. Da habe ich gedacht, das war die erste Lüge, die ich auf der Top-Top, dass du dich erinnern kannst dran. Das glaube ich eher weniger. Ja, und dann ist es relativ schnell gegangen. Ja, und es hat gut gepasst. Wir haben zwei Kinder und zwei fantastische Kinder. Und,
ja. Kann ja nicht alles auf Lügen aufgebaut gewesen sein. In weiterer Folge muss die Wahrheit irgendwann ans Licht gekommen sein.
Ja,
okay. Na gut, jetzt ist das natürlich eine romantische Geschichte. Packst du die gerade zum ersten Mal aus? Ist das Privatsache gewesen bisher? Weil bis jetzt, ich glaube, Eva Klawischnik selber war ja auch immer in Interviews bei Privatfragen sehr zurückhaltend, gell?
Mhm.
Oder? Also packst du das gerade als Exklusives aus womöglich? Sollen wir damit titeln morgen?
Mhm.
Oder nicht?
Titeln würde ich nicht.
Titeln nicht.
Aber im Freundeskreis weiß man das.
Mhm.
Was uns wissen das, also die Medien wissen das nicht so, glaube ich.
Ja, aber es ist schwierig. Ich meine, ich habe zum Beispiel mal Christina Stürmer zu Gast gehabt. Die Frau hat mich auch sehr beeindruckt, weil sie eigentlich mehr über das Garteln reden wollte. Zum Beispiel als über ihre Musik oder über ihre Tour und über ihre Karriere. Das habe ich auch ganz lustig gefunden, dass jemand einfach den Kopf in Wahrheit ja eigentlich also privat woanders hat einfach und daraus natürlich auch Inspiration zieht. Was uns eigentlich auch ein bisschen auf das Thema des heutigen Podcasts bringt, ich will ja gar nicht beim Essen stören, es ist okay. Es ist ein gutes Lokal, ich habe dich hergelockt, muss man auch dazu sagen, kannst nichts dafür. Ja.
Schmeckt fantastisch.
Schmeckt gut, ja?
Mhm.
Okay, das freut mich. Und das Thema des Podcasts ist Inspiration. Ja. Jetzt bist du medienmäßig ein Tausendsasser, sage ich jetzt einmal, behaupte ich. Du machst sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Du unterhältst die Menschen. Man hat dich bei Dancing Stars gesehen, man hat dich woanders gesehen, in allen möglichen Sendungen. Man sieht dich zu Politthemen. Du interviewst die wichtigsten Menschen Österreichs jeden Tag. Das ist schon seit Jahrzehnten natürlich. Und du bist selber auch irgendwo einer der wichtigsten Menschen Österreichs, wenn es um die Unterhaltung geht. Ja?
Also Gott, sehr gut.
Was ja?
Jan-Joachim Kuhlenkampf hat einmal gesagt, sie werden gar nicht glauben, wie viel Lob ich vertragen
kann. Ja,
nein,
das
aber...
Das ist einfach jetzt einmal gar kein Lob, sondern es ist einmal ein Faktum irgendwo. Mhm. Also ob man will oder nicht, wenn man österreichweites Privatfernsehen macht, natürlich, wo da hunderttausende Zuschauer zuschauen, ob man es jetzt bei Puls macht oder bei OE24TV oder bei ServusTV, ist es im Grunde groß und ganz wurscht, ist man irgendwo automatisch, sage ich mal, Meinungsmacher. Ne? Wie gehst du mit dieser Rolle um? Machst du das sehr auf einer, also schaust du, dass du einfach das persönlich anlegst oder ja, anders geht eh nicht, oder?
Ne, ich sage immer, erstmal bin ich Kanalarbeiter, weil ich auf allen Kanälen gearbeitet habe.
Ja, okay.
Nämlich bis auf ServusTV habe ich wirklich bei jedem Fernsehsender gearbeitet und es gibt zwei, drei, aber ich habe wirklich Eindrücke sammeln können beim Öffentlich-Rechtlichen über 4 Jahre oder 5 Jahre lang beim ORF. Mhm. Ich war 7 Jahre Fußballchef bei ATV, ich habe Magazinsendungen gemacht, wie du sagst, ich habe Politiksendungen gemacht, ich habe Fußballtalks gemacht, ich habe andere Talksendungen gemacht, ich hab sehr viele Dokus gemacht, selber gestaltet auch.
Mhm. Da, wo man dich nicht im Vordergrund gesehen hat,
genau, oder? Ja. Okay. Oder wenig halt.
Ja.
Gottfried Hellmein zum Beispiel hat Doku gemacht über ihn, was ich total eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten, die ich kennengelernt habe. Mhm. Und. Also das ich habe das Glück. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich arbeite.
Ja, das ist toll. Ja.
Und das ist ein Geschenk, das ist Luxus. Also ich würde das wirklich jedem Menschen wünschen, dass er nicht das Gefühl hat, dass er arbeitet, sondern dass er etwas macht, das mit seiner Leidenschaft in Verbindung steht.
Ja.
Und ich bin, das klingt jetzt vielleicht, ich habe natürlich beim Privatfernsehen angefangen, was mein großer Vorteil war, weil man mich nicht versucht hat zu verändern, sondern meine Stärken zu stärken, meine Schwächen natürlich ein bisschen zu kaschieren oder mich zu verbessern in gewissen Bereichen, ja, mhm. Aber man hat mich so gelassen, wie ich bin, von meiner Persönlichkeit her. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, ja. Ich bin, glaube ich, von meiner Natur her, früher war ich das schon sehr, also der Wunsch, everybody's darling zu sein, mhm. Das legt man dann irgendwann ab mit dem Alter natürlich auch, das ist das eine. Aber das andere ist, ich habe immer versucht, sehr authentisch zu sein, ja. Mhm. Und es gibt Menschen, die mögen mich und es gibt Menschen, die mögen mich wahrscheinlich überhaupt nicht, aber das ist okay so. Ja? Wenn du versuchst, allen zu entsprechen, dann wirst du irgendwann einmal unecht. Dann kannst du, glaube ich, trotzdem sehr großen Erfolg haben, also extrem großen Erfolg. Mhm. Aber die Frage ist, ob du dabei glücklich bist.
Das ist die Frage, genau. Man erwartet dann einfach, dass man sie in einer gewissen Art und Weise verhält. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Wenn man sich Howard Stern anschaut zum Beispiel, ist sehr erfolgreich im Radio und Fernsehen, bezeichnet sich als King of All Media natürlich. Aber er muss sich natürlich mittlerweile auch schon ziemlich inszenieren. Auf der anderen Seite, er geht schon wieder ein bisschen zur Natürlichkeit zurück, weil bei America's Got Talent hat er ja jetzt aufgehört, weil er gesagt hat, in Wahrheit bin ich da falsch. Ja. Also in Wahrheit macht er sich da eigentlich unbeliebt, weil er hat ja selber gar nicht wirklich viele große Talente oder so, oder blickt nicht auf eine riesige Karriere zurück. Er hat also dann irgendwann einmal aufgehört, da zu gescheideln.
Ja, wobei, das ist schon etwas, ich hoffe die Zuschauer verzeihen mir das wirklich.
Ja, du isst etwas.
Nebenbei
ich glaube, die Zuschauer essen vielleicht auch was nebenbei. Ja. Also ich würde auch empfehlen, was zu trinken nebenbei, ja. Weil bei dieser Top-Produktion, ne,
Prost. Ja. Es gibt so bei den extrem erfolgreichen Menschen gibt es so zwei Kategorien. Und das habe ich für mich noch nicht herausgefunden und damit beschäftige ich mich. Ich beschäftige mich sehr viel mit Erfolg auch, ja, weil ich ja im Coaching-Bereich tätig bin und ich sehe die Menschen nie so, wie sie sind, sondern so, wie sie sein könnten. Immer die beste Version von den Menschen.
Schön, ja.
Und die einen umgeben sich sehr viel mit Menschen, die sie anhimmeln, wodurch sie extrem viel Energie bekommen und so. Und dann gibt es die anderen, die sich so extrem in Frage stellen. Oder immer das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug und aus diesem nicht gut genug sein, versuchen sie immer besser zu werden und sich zu pushen. Und das sind so zwei total unterschiedliche Motivationsstrategien. Ja. Barbara Streisand zum Beispiel ist jahrelang nicht aufgetreten, weil sie Angst vor Live auftreten, weil sie gedacht hat, sie klingt nicht gut genug. Oder sie ist nicht gut genug. Barbara oder Peter Fonda hat sich vor jedem Theaterstück angespielt. Vor lauter Angst und solche Sachen. Und selbst Frank Sinatra, bevor er rausgegangen ist, habe ich jetzt vor kurzem gelesen, auch, so quasi, warum habe ich nichts Gescheites gelernt? Also übersetzt jetzt. Ja. Und ich bin spannenderweise eine Mischung aus beiden. Ein Mensch, der enorme selbst Zweifel oder und daraus auch die Motivation bekommen hat, besser zu werden. Und auf der anderen Seite gerade zu Beginn von verschiedenen Tätigkeiten habe ich nicht darüber nachgedacht, ob ich das kann. Mhm. Ich habe es einfach gemacht.
Ins kalte Wasser rein und einfach geschaut.
Ja. Mhm. Wo sie andere vielleicht gedacht haben, wie kann man nur oder wie kann er nur. Mhm. Aber ich habe dann relativ schnell mir das Know-how angeeignet, dass man dazu braucht, um erfolgreich zu sein.
Mhm.
Ja? Bewusst, unbewusst, weiß ich nicht.
Okay. Was ist das zum Beispiel gewesen? Also ich meine, weil jetzt im Fernsehen sieht man dich, du wirkst souverän, du führst diese Interviews wunderbar, du bist gut vorbereitet. Jetzt könnte man ja glauben, dieser Volker Pissig ist überhaupt perfekt. Was ist da los? Was war die Initialzündung, wo du gesagt hast, jetzt bin ich am richtigen Weg? Weil man muss ja neben dem also beruflichen oder privaten Erfolg, den man hat, auch irgendwann einmal ein Feedback kriegen, sage ich mal, wenn man sagt, das ist jetzt wahrscheinlich das Richtige. Es ist beim Kollektivmagazin, wir haben eh schon drüber gesprochen, bei mir so ein bisschen mein Weg, andere Leute zu inspirieren, auf Ideen zu bringen.
Menschen machen dann Essen nebenbei, reden mit der Partnerin, mit den Kindern hin und her. Das heißt, der Fokus, die Aufmerksamkeit ist gar nicht so groß auf den Fernseher, wie bei uns, wenn du selber beim Fernsehen arbeitest. Dadurch muss die Sprache sehr einfach sein, damit du das, was aus dem Fernsehen kommt, noch immer verstehst und auch gleichzeitig, vor allem bei uns Männern ist es ja schwer, weil wir nicht Multitasking sind, auch gleichzeitig mit deiner Familie oder mit irgendjemandem oder was anderes nebenbei machen kannst. Deshalb muss die Sprache auch unter anderem einfach sein. Das hat jetzt, glaube ich, nichts damit zu tun, dass die Menschen dumm sind, sondern einfach dass sie tagsüber so viel zu tun haben, dass es einfach ihnen zu anstrengend ist, am Abend auch noch darüber noch, was machen da, was hat er gesagt, hin und her, wenn ich da dann tschack, wegschalten.
Ja, man, die Leute sollen sich schon auf der anderen Seite ihre eigene Meinung bilden können, natürlich. Deswegen ist man schon aufgerufen, dass man eben jetzt nicht alles vorkaut, finde ich. Aber da die Balance zu finden, ist halt einfach eine Sache der Integrität und eben des eigenen Charakters. Wie hast du gelernt, den eigenen Charakter von dir zu forcieren? Weil du hast gesagt, du hast eine Chance bekommen, so zu sein, wie du bist und dich da zu entwickeln. Das ist natürlich sehr gut, ja. Das finde ich, merkt man auch total. Also wenn ich dich am Schirm sehe irgendwo oder in Interviews, du wirkst eigentlich immer sehr sage mal, es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, ich lerne den Volk, ich sehe den Volker Bissig jetzt zum ersten Mal so, sondern ich habe immer das Gefühl, du bist du selbst, du bleibst bei dir, du bist offen bis zu einem gewissen Grad und versuchst dich nicht zu verstecken, weil das ist auch auf die Gefahr. Ne? Auf der anderen Seite, man
spürt es ja immer. Ich maße mir erst einmal nicht an, alles zu wissen, überhaupt nicht. Ich maße mir nicht an, auch zu sagen, was richtig und was falsch ist. Ich versuche vorurteilsfrei Fragen zu stellen und Fragen, die eben jeder Zuschauer sich auch eventuell stellen könnte. Sowohl, also wenn wir es jetzt politisch nehmen, sowohl von links als auch von rechts oder von der Mitte hin und her. Und ich versuche ein Gespräch zu führen oder ein Interview so zu führen, dass der Zuschauer sich selbst seine Meinung bilden kann. Und nicht den Interviewgast in eine vorgefasste Meinung zu drängen mit meinen Fragen. Ja? Mhm. Natürlich sind kritische Fragen so dabei, da glaube ich, ist der Zuschauer intelligent genug oder mündig genug, um selbst entscheiden zu können. Und das Spannende ist auch, was ich gemerkt habe, wir Menschen glauben sowieso nur das, was wir glauben wollen. Also das ist ganz schwer, dass du jetzt jemanden von deiner Meinung überzeugen kannst oder von seiner Meinung abbringen, weil der Bilderrahmen wird immer dann von der Größe her so verändert, dass sein Bild, sein Weltbild noch immer da in irgendeiner Art und Weise reinpasst. Ja? Aber wenn ich es mit Fragen dazu schaffe, dass der über sein Weltbild einfach nur nachdenkt, gar nicht ob es richtig ist, sondern einfach nur anfängt nachzudenken, ob es vielleicht nicht auch anders sein könnte. Die Frage ist eine der entscheidendsten Fragen ist für mich, kann man das auch anders sehen? Und wenn du das geschafft hast, dass du sagst, okay, kann man das auch anders sehen? Kann man diese Situation auch anders bewerten? Kann man das aufgrund seiner Erfahrungen auch anders sehen? Ja? Dann hat man schon viel gewonnen. Und dann finde ich, habe ich meinen Job auch richtig gemacht. Das ist das, was mit.
Da nehmen die Leute was mit. Das ist ein bisschen eigentlich so, wie man in der Lehrersprache sagt, man Fachdidaktik, wie bringe ich etwas bei, sozusagen. Also, dass der Schüler oder in dem Fall das Publikum vielleicht auch bei manchen Sachen sich eben selber ein Urteil bilden kann oder selber draufkommt auf gewissen Dinge, weil dann bleibt es ja hängen.
Ja? Wir haben ja oft Reaktionen, legen wir an den Tag, wo wir was komplett ablehnen und so. Und dann muss man die Frage stellen, warum lehne ich das ab? Und die zweite Frage ist, kann man das, was der auch anders sehen? Ja? Jetzt nehmen wir mal her, und ich wollte jetzt nicht so, ich versuche oft politische Themen insofern zu vermeiden, weil es halt einfach, ich weiß nicht, weil es viele Themen nicht mehr rational diskutiert werden. Überhaupt nicht. Also überhaupt, in keinster Weise. Wenn ich jetzt dran denke, ich bin heute wieder über die Marie verstoßen gegangen. Bei der Nationalratswahl war die Marie verstoßen, das große Thema, als ob wir keine anderen Probleme gehabt hätten. Warte, ganz kurz.
Ja, das ist ja. War meine Frau. Da kannst du zurückrufen. Nein, bitte. Ich höre auf, wir können kurz unterbrechen, wenn du machst, kein Problem.
Marie Hilferstraße, ich meine, als ob die Marie Hilferstraße entscheidend ist für Österreich in den nächsten 5 Jahren. Und die hat sowas von überhaupt nichts mit dem, was Österreich in den nächsten 5 Jahren. Oder was so wichtig ist, hat damals bei dieser Wahl einen Ausschlag gegeben. Gar nicht, aber es war das Wahlkampfthema schlechthin.
Man hat es über das Thema gespielt, einfach die Leute polarisieren probiert, oder?
Und du kannst Menschen damit über dieses Thema emotionalisieren, nur es bringt sie in ihrer Lebensqualität, in ihren Lebensumständen, ob sie jetzt mehr verdienen oder so. Also meine, für mich, die Senkung der Lohnnebenkosten war 1000-mal wichtiger, als über 800 Meter Marie-Überstraßen zu diskutieren. Ja? Also ich meine, es ist ja das. Was kann das? Da schaut es bei mir aus.
Das ist ja das, was bei vielen ausschaut.
Ja,
das
aber, ist ja natürlich, das aber ist klar, auf der anderen Seite, weil über dieses Flüchtlingsthema so emotional und teilweise auch mit falschen Emotionen gespielt wird, von den Menschen auch diskutiert wird. Ja? Das Einzige, was ich halt versucht habe, zu verstehen ist, woher eine Angst kommt. Ja? Und generell, glaube ich, sind wir halt sozialisiert worden über Jahrhunderte hinweg, dass du, wenn du in einer Sippe warst oder in einer Gemeinschaft warst, hat das für dich gleichzeitig auch Sicherheit bedeutet.
Ja.
alles, was von außen versucht hat, in diese Sippe einzudringen und irgendwie, ist zunächst mal argwöhnisch betrachtet worden oder war eine Bedrohung. Weil alles, was früher war, außen war eine Bedrohung. Ja? Also Überleben, also von der Evolution her. Ja? Und wir Menschen neigen schon dazu, Angst war ein ganz wichtiger Überlebensfaktor für uns, weil wir stammen nicht von jenen ab, die sich gedacht haben, hinter dem Busch wird schon kein Säbelzahntiger sein. Wir sind eher, es haben eher die überlebt, die gesagt haben, buh, pass mal lieber auf, weil da könnte einer sein. Mhm. Ja? Weil die gesagt haben, das ist wurscht, die sind halt gefressen worden. Ja?
Da kommt auch eine gewisse Paranoia, die auch gesund ist quasi, weil es ja vom Überlebensinstinkt
genau,
her kommt.
Ja? Genau so ist es, ja. Und wenn man das einmal, und wenn man diese Ängste versucht in irgendeiner Art und Weise zu kanalisieren, dann glaube ich, kann man mit den Menschen reden. Ja? Mhm. Aber was ich halt viel gefährlicher, dass man bewusst mit diesen Ängsten spielt oder sie schürt. Das ist das, und da versuche ich in den Gesprächen, auch in den Interviews, auch aufzuzeigen, kann man das auch anders sehen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wer ist dafür, wenn ich eine politische Sendung machen würde jetzt, ja, und irgendein Kandidat sagt, ja, straffällig gewordene Asylwerber müssen abgeschoben werden. Dann sage ich als Moderator und wenn ein Publikum da sitzt, wer ist dafür und hebt selber die Hand, sage ich, ja, ich bin auch dafür. Ja. Und dann fordert aber irgendein Politiker genau das und dann sage ich, jetzt haben wir ein Problem. Das Gesetz gibt es schon, das braucht man nicht mehr fordern. Aber es wird dann teilweise suggeriert, es werden teilweise Sachen suggeriert, die es schon gibt.
Ja, einfach nur aus Stimmen zu lukrieren,
genau,
und richtig, um den Leuten das Gefühl zu geben, dass ein Missstand wo ist, wo gar keiner ist.
Genau.
Quasi. Also
so
eben, die Leute wahnsinnig machen.
Und das ist halt das, was ich nicht okay finde. Das ist das Einzige.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass damit sehr gespielt wird. Nur auf der anderen Seite, es gibt halt verschiedene Lager natürlich, ja. Und es ist wahrscheinlich einfach auch dieses mediale Trommelrühren. Nicht? Wenn man sich anschaut, wie das auch in Amerika passiert mit dem Trump, der ja auch ganz stark polarisiert, wie der da arbeitet, da schaut man sich natürlich von den Großen auch in Österreich irgendwie was ab.
Eines muss man halt schon sagen, es diskutiert sich immer leichter als politischer Vertreter, wenn es wurscht ist, ob das stimmt, was du sagst oder nicht. Ja? Mhm. Und es gibt halt Parteien, da hinterfragen die Mitglieder ihre Führung mehr als bei anderen Parteien. Ja?
Ja.
Und das ist halt dann auch die Krux an der Geschichte, ja? Dass das eigene Korrektiv so stark ist, dass du, wenn du, also du musst halt immer, das muss stimmen, was du sagst. Und das ist, habe ich aber auch für mich mitbekommen, weil du sagst, vorbereitet, ich wollte immer gut vorbereitet sein. Ich wollte nie mir die Blöße geben, dass mich ein Gast etwas fragt, wo ich keine Antwort habe drauf, jetzt inhaltlich. Ja? Mhm. Das war schon beim Sport so. Ich meine, ich war selber Fußballprofi, und aber waren trotzdem bei mir. Ja, ich hätte auch genannt, bitte. Wenn einmal zu mir irgendwer gekommen ist, ich habe die 200 Seiten Statistik auswendig können, weil ich einfach wissen wollte, der linke Verteidiger von der Mannschaft XY, wie viele Zweikämpfe gewinnt er, 70% der Zweikämpfe oder nur 50% der Zweikämpfe, wie viele Kopfballduelle, ist er kopfballstark, ist er nicht, ist er rechter, linker, wie ist seine Passquote, ja, oder all das, das habe ich alles wirklich, das mit dem Schlaf aufwecken können, früher, das habe ich alles gewusst.
Aber nicht nur aus beruflicher Verpflichtung, sondern wahrscheinlich, weil du Fußballfan warst, logischerweise.
Ja, aber das war schon
noch. Du warst mittendrin erstens einmal und
was jetzt, immer, wie der Untersuchungsausschuss wieder begonnen habe, habe ich angefangen, wieder die ganzen alten Untersuchungsausschüsse mir anzuschauen, die Gründe, die Entscheidungen, welche Gesetze daraus entstanden sind. Einfach nochmal alles, sehr vieles aufgefrischt. Ich habe heute natürlich den Vorteil, der Peter Rapp sagt immer, er braucht sich heute nicht mehr vorbereiten auf eine Moderation irgendwo, weil er hat sich 40 oder 50 oder 60 Jahre darauf vorbereitet, ja, weil er natürlich sehr viel Erfahrung hat. Und das Glück habe ich ja mittlerweile auch, nachdem ich so knapp über 30 bin, ist es
29 plus, okay. Ja.
Nein, aber es kommt mir natürlich heute zugute und mir kommt auch sehr zugute, dass ich halt extrem breit aufgestellt bin.
Ja, klar.
Ich meine, ja, also ich komme aus dem Sportbereich, ich liebe aber die Politik, ich liebe die klassische Musik, ich mache selber Musik, ich kann sehr viele Dinge nachvollziehen, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, ich sage immer, zu meinem 10. Geburtstag ist über unsere Kellerwohnung frei geworden. Mhm. Ja, also ich weiß, wie das ist, wenn du Weihnachten dir nicht einmal einen Christbaum kaufen kannst oder all diese Dinge, ja. Und ich weiß aber, dass es einfach ein Wahnsinn ist, dass ich überdurchschnittlich gut verdiene im Vergleich zu, ja, aber ich habe mir es auch erarbeitet. Mir ist nichts geschenkt worden, ich habe niemanden gekannt. Also ich habe wirklich im österreichischen Fernsehbereich niemanden gekannt. Überhaupt niemanden. Ja,
ja, du wolltest auch diesen Weg gehen, oder?
Ja, das hat oder sich so ergeben. Nee, das hat sich, das, wie in Deutschland damals haben sie es ausgeschrieben gehabt und ich habe mich da beworben gehabt und ich habe das schon alles vergessen. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Aber Fakt ist, 700 Bewerber, ich habe Casting gemacht und war halt dabei unter den letzten und habe das halt geschafft. Ja.
Weil das wolltest du, weil sonst wirst du es nicht.
Ja,
nein. Das wird es nicht so ein Würfelglück gewesen sein.
Nein.
Ich sage dir, das streut mir auch aus. Das ist auch oft der Grund, warum sie, glaube ich, nehmen in Castings.
Es ist nicht immer nur das Aussehen in irgendeiner Art und Weise ausschlaggebend beim Fernsehen, ob du erfolgreich
bist. Ja,
man, der Elton jetzt vom Stefan Raab, das ist jetzt, bei allem Respekt, er weiß selber, dass er keine Modelfigur hat und dass er nicht wie der Markus Schenkenberg ausschaut. Ja? Genauso, nein, eh nicht. Aber das finde ich total okay. Ich mag ja Menschen, die so eine Persönlichkeit haben. Natürlich ist die Stimme schon auch wichtig. Aber die einfach, so wie du richtig sagst, die Menschen inspirieren, die haben irgendwas, ja, man, Dirk Bach, ja, Habe Kerkerling.
Ja. Wobei der ist wirklich Comedian und
Kabarettist. Ich liebe Habe Kerkerling, ja, und der ist aber jahrelang geschnitten worden, aufgrund dessen, weil er halt schwul ist, auch, ja, und solche Sachen, ja. Ich mag Charaktere, Menschen und vor allem Menschen, die bereit sind auch, und das ist halt schon der entscheidende Erfolgsfaktor, den extra Schritt zu machen, den Schritt mehr als andere machen. Ja. Wenn man jetzt sagt, ich bin erfolgreich, ist das auch ein Geheimnis meines Erfolges, dass ich halt bereit war, einen Schritt mehr zu machen als andere. Ich habe in Fernsehsendern geschlafen, ich habe Tag und Nacht gearbeitet, ich habe teilweise mein eigenes Geld investiert, ich habe in Tulln in eine Messehalle um mein eigenes Geld ein Studio reinbauen lassen, mit 200 Zuschauern, da sind die Sturmspieler, die damals in der Champions League gespielt haben, habe ich organisiert mit der Halle Davidson reingefahren, es war der Klaus Augenthaler da, es war der Harry Weber da, es waren also wirklich alles, was Rang und Namen hatte im österreichischen Fußball, die waren bei mir zu Gast und ich habe das selber finanziert, mit 31 ein Jahr beim Fernsehen, weil ich einfach zeigen wollte, wie man eine Fußballsendung macht. Es macht alles in irgendeiner Art und Weise einen Sinn, aber ich hab wirklich bereit, mit einer unglaublichen Naivität bin ich an diese Sache herangegangen. Natürlich, ich habe zwar Kinder, über den Lebensstandard, den muss ich erfüllen, und dann muss man wahrscheinlich auch Dinge machen, die weniger lustig sind, weniger Spaß machen.
Wie zum Beispiel?
Ich würde halt, das klingt jetzt ganz deppert, eine Magazinsendung mit Service-Tipps, quasi, dass man Gulasch aufwärmen kann oder einfrieren kann oder es gibt solche Sendungen, ja. Oder wie ich meine Pflanzen gieße das habe ich alles, alles gemacht, ja, schlank in 2 Tagen oder
da schwingt es ein bisschen mit,
dass ja, jetzt einfach ja, aber macht, das habe ich, ja? Das fordert mich weder geistig, aber man macht es halt, weil es ein guter Job ist und weil es gut bezahlt ist. Ja. Und weil es halt auch nicht jeder kann. Also man glaubt immer, dass jeder moderieren kann. Also, aber das ist ein Handwerk, das man erlernen muss. Und das ist schon auch etwas, das ist nicht... Ja,
Im Endeffekt entscheidet das Publikum,
ja, ob die Sendung dann schaut. Es gibt Menschen, die sind talentiert dafür, die sind weniger talentiert dafür. Aber was man halt daraus macht und wenn man... ich sage immer, für mich ist ein Maßstab, ob jemand erfolgreich ist. Ich bin jetzt seit 25 Jahren im Schirm. Irgendwas muss ich schon richtig gemacht haben. Und es sind nicht meine Beziehungen gewesen. Das war sie hundertprozentig, im Gegenteil. Ich sage das immer wieder und ich sage es auch da, mir ist es scheißegal. Ja. Ich konnte gewisse Jobs nicht annehmen in meinem Leben oder bin es nicht geworden, weil ich mit einer Politikerin verheiratet bin. Mhm. Ja, also ich habe sehr lukrative Jobs, sind mir verwehrt worden, weil ich mit einer Politikerin verheiratet bin.
Okay.
Ja. Was ich unfair gefunden habe, aber es ist halt immer so. Damit muss ich mich abfinden und aus. Ja.
Jetzt bist du natürlich auch wieder jeden Tag am Schirm. Jetzt machst du Nachrichten und dergleichen. Wie hältst du dich selber eigentlich fit?
Unter anderem, also es gibt einige, wenige Klienten, die ich habe, mit denen ich Zielerreichung mache oder Coachings oder Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Das macht mir großen Spaß und es gibt einen Coaching-Spruch, der hat sich wirklich bewahrheitet. Man lernt als Coach von den Klienten immer mehr als der Klient vom Coach. Und das ist so. Ja. Aber das ist schön, also ich mag es, wie gesagt, ich sehe Menschen nicht, wie sie sind, sondern wie sie sein könnten, mhm. Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das macht mir irrsinnig, ich kann es ja auch sagen, ich habe den Ernst Hassleitner, der heute Formel 1 ORF macht, bei Oberösterreich Vision gesehen und mhm. habe den damals zur Premiere, das war der Vorläufer von Sky geholt, weil ich gesagt habe, der ist gut, der taugt mir und der hat Talent und den brauchen wir. Mhm. Haben viele gesagt, das ist ja Konkurrent, der ist fescher Bursche, dann sage ich mir wurscht, ich finde den, der ist gut, den brauchen wir. Ja, dann habe ich den gefunden und der hat dann eine, nicht dass ich jetzt seinen Weg gemacht, aber es freut mich, dass ich was gesehen habe, das sich dann in weiterer Folge bestätigt hat, nämlich der hat eine große Karriere gemacht. Daniela Zeller, die lange bei Ö3 war. Die,
ja, Verkehrslady
bei Ö3, ja, Moderatorin. Ja, die war bei der Antenne damals und war eigentlich hat nur den Verkehr gemacht und dann solche Sachen. Ja. Und ist eine Redakteurin ausgegangen und ich habe die Stimme von der gut gefunden, ich habe die gut gefunden, wie sie gemacht. Und gesagt, du moderierst heute, weil da war ich zufällig Chef von Dienst an dem Tag. Ja.
Okay, da hast du die Möglichkeit gehabt.
Ja, und da habe ich sie eingesetzt und seitdem und plötzlich und glaube ich 4 Wochen später hat es Ö3 abgeworben. Ja. Mhm. Nicht wieder, dass ich. Vielleicht habe ich da was dazu beigetragen oder auch nicht, aber ich habe es gesehen und die hat Karriere gemacht. Mhm. Und wo ich mir gedacht habe, hey, ich habe was gesehen, was sich bewahrheitet hat. Vielleicht mache ich das deshalb oder bin ich in den Coaching-Bereich gegangen, weil ich mir einen Mentor immer gewünscht hätte. Mhm. Jemand, der mich, ich ab und zu einen Mentor gehabt, aber nur für ein paar Monate. Ja, mhm. Aber so jemand, der dich begleitet, der sagt, pass auf, wenn du das machst, dann kann ich das sagen, dann wirst du dort und dort hinkommen. Oder wenn du wichtig ist auch, dass du dich in deinem Denken nicht beschränkst. Es ist wirklich so, heute, wenn ich, das Einzige, wo ich gerne nochmal jünger wäre, ist mit dem Wissen, das ich heute habe. Und ich glaube, der wichtigste Spruch oder einer der wichtigsten Sprüche ist: Think big or go home. Mhm. Und es ist so, ja. Du kannst gar nicht groß genug denken. Mhm. Das ist einfach so. Und wenn man sich aber selber in seinem Denken begrenzt, ich weiß noch, ich bin innerhalb von 2 Jahren von der Landesliga in die Bundesliga. Ja. Zuerst zweite Liga, dann erste Liga, dann warst du sofort überall Stammspieler. Ja. Und also dann in der Bundesliga, vorher habe ich geträumt von einer Karriere im Nationalteam und was weiß ich was alles. Ja. Mhm. Das habe ich alles für Möglichkeiten. Und als ich dann in der Bundesliga war, habe ich gesehen, puh, die sind aber wirklich gut. Ja. Und, ja. Dann habe ich mal gemerkt, dass ich noch sehr viel zu tun habe, um da mitzuhalten. Hätte mir aber einer gesagt, pass auf, das ist noch nicht Ende der Fahnenstange, es geht noch weiter und wenn du das und das und das machst, die Schritte und dann, dann kannst du noch viel weiterkommen. Und ich habe das erst dann später erfahren, dass ich 2-3 Mal ganz knapp davor war, zu einem Spitzenverein auch noch zu kommen, weil mit der Trainer wollte oder der. Aber ich habe selber nicht für Möglichkeiten. Ich habe selber nicht für Möglichkeiten, im Nationalteam zu spielen. Okay. Und wenn du selber nicht für möglich hältst, dann passiert es nicht.
Ja, das verstehe ich. Das ist natürlich schwierig. Auf der anderen Seite, es gibt halt auch bei den Mentoren, muss das halt einfach auch jemand sein, der selber auch seinen Erfolg gehabt hat. Einfach. Das sind die Besten. Finde ich. Das weiß ich nicht. Naja, so wie du als Coach. Du kannst
ja, aber ich weiß es nicht. Oft sind es auch vielleicht die selber nicht ganz aufgeschafft haben, aber die aber wissen, was jemand braucht, um es ganz aufzuschaffen in irgendeiner Art und Weise, ja, weil sie ja selber Fehler gemacht haben. Und ich habe jetzt vor kurzem, also das ist schon wieder länger her, aber gestern habe ich darüber geredet, gerade im Golfsport spielt sie alles innerhalb von 10, 15 Zentimeter ab. Das ist nämlich zwischen dem.
In Österreich ist man da eigentlich im Durchschnitt.
Na, zwischen dem linken und dem rechten, also Ohrwaschel.
Okay.
Da spielt sie alles ab, nur im Kopf, weil die kennen alle Golf spielen, die sind alle fantastisch. Und ich habe vor 2 oder 3 Jahren mit einem Gewissen, die Leute werden es nicht kennen, aber so, aber wenn du beim Golf unter den Top 50 bist, bist du absolute Weltklasse. Dann zählst du unter den Top 50 zu sein beim Golf ist. Ungefähr so ähnlich, wie wenn der Dominic Thiem die US Open gewinnt. Das ist kein Spaß, weil jeder von denen hat das Zeug, ein Major-Turnier auch zu gewinnen. Und die haben schon dahin, aber die Dichte oder die Konkurrenz ist da so groß, dass es Wahnsinn ist. Und ich habe dann mit einem gewissen Lukas Bjerregaard gespielt, den kann jeder googeln, wenn er möchte, ja, vor 3 Jahren. Und das war in Atzenbruck in Niederösterreich bei der European Tour, beim Pro-Am. Und dem hat damals gedacht, der ist richtig gut. Gell? Aber dann hat er immer so kleine Fehler gemacht, der hat damals nicht einmal den Cut geschafft, also der ist nicht ins Wochenende gekommen. Und ich habe mit seinem Caddy gesprochen und habe gesagt, na, hat er das Zeug oder hat er nicht das Zeug? um ein wirklich guter Golfer zu sein. Okay. Und er sagt, er weiß gar nicht, wie gut er ist. Und dann muss aber was passiert sein, weil plötzlich dann nach ein, zwei Jahren hat er auf einmal Turniere gewonnen, ist Top 50 geworden, hat den Tiger Woods im Matchplay geschlagen und. Also dann ist das richtig aufgegangen. Und das ist das, was ich meine. Da habe ich wieder mit einem gespielt, den ich gesehen habe. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wo ich mir gedacht habe, also das ist ja richtig, also wenn der nicht ein richtig guter wird und nicht Top 50 wird, dann kenne ich dann. Und da habe ich, also ich habe ein Talent. Ich habe ein Talent, und das finde ich schön, etwas in Menschen zu sehen, oder den Erfolg in Menschen zu sehen, den sie selber noch nicht erkennen. Mhm. Oder sie nicht hundertprozentig zutrauen.
Das ist ein schöner Segway, eine schöne Überleitung für meine nächste Frage. Das klingt jetzt blöd, und du wirst wahrscheinlich gleich sagen, nein, also für mich kann ich das absolut ausschließen.
Aber ich kann für mich nichts ausschließen.
Okay.
Also generell, ich sage jetzt einmal, unabhängig die Frage, ich glaube, dass ich für mich nichts ausschließen kann.
Warum?
Ja, außer,
warum gehst du in die Politik?
Das kann ich ausschließen.
Ja, wieso? Wieso? Ich finde, das wäre absolut genial.
Nein, das ist gar nicht.
Wir haben hier jemanden, der gut reden kann. Jemanden, der gut gecoacht wird im Hintergrund, vielleicht sogar noch mit Background-Wissen versorgt wird, zusätzlich noch. Ja? Du hast gute Connections, du hast ein Charisma, die Leute würden die wählen.
Nein.
Kann man ja außerdem zusätzlich machen. Außerdem, wenn du so einen Wahlkampf angefangen hast, dann ist ja der Beliebtheit und der Bekanntheit
Weil es in der Politik nicht um Inhalte geht. Das ist das so traurig. Nein, es muss ich wirklich sagen, es ist mittlerweile so, und ich bin froh, dass meine Frau aufgehört hat, als sie begonnen hat oder damals ging es noch um Inhalte vor. Aber seit der Flüchtlingskrise, spätestens, wenn nicht schon vorher, geht es nicht mehr um Inhalte.
Was bedeutet das also konkret, dass es nicht um Inhalte geht?
Weil
es geht,
wir reden heute, heute zu uns, bei uns zu Gast gehabt, den Christian Knill von der Industrie, also von der industrieverarbeiteten Metallverarbeitenden Industrie.
Also ja.
Ja, weil es um die Koalitionsverhandlungen geht. Jedes Jahr treffen sie die mit der Gewerkschaft, und dann geht es darum, gibt es eine Lohnerhöhung generell in Österreich, ja oder nein? Das ist so richtungsweisend ein bisschen. Und ich habe ihm heute wieder die Frage gestellt, Lohnnebenkosten, wann werden die endlich gesenkt in Österreich? Ja? Mhm. Über dieses Thema diskutieren wir, oder seit ich denken kann, ich Politikwissenschaft studiert, ich begonnen damit, glaube ich, 94. Mhm. Ja? Und seit damals wird über dieses Thema diskutiert, und ich glaube, das könnte Österreich wirklich weiterbringen, eine Veränderung zum Beispiel, dass die Arbeit weniger kostet, dass man ihr da netto 200 Euro mehr zahlen kann und was weiß ich, ja. Weil der Faktor Arbeit zu viel Geld kostet in Österreich. Das ist unverhältnismäßig, ja. Und bis jetzt hat es noch keine Regierung geschafft, die Lohnnebenkosten zu senken, ja. Und all diese Dinge, das sind für mich Inhalte. Da geht es um Inhalte. Nur wenn ich heute auf die Straßen gehe und mit den Leuten diskutiere, weil sie die Zeit nicht dafür haben, ja. Ich diskutiere lieber über die Senkung der Lohnnebenkosten als über die Mariahilferstraße.
Naja, also zum Beispiel, wenn man natürlich in einer politischen Partei aktiv wäre, dann könnte man schon
ich habe nicht das Gefühl, dass du damit, auch wenn du es noch so sehr möchtest, durchdringst zu den Menschen.
Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Also zu den Menschen dringt man halt dann durch mit erfolgreichen Projekten. Ich habe es zuletzt im Kollektiv-Podcast, ich meine, das ist auch schon eine Zeitl her, natürlich mit dem Erhard Busseck, mit dem Dr. Erhard Busseck reden können zum Beispiel. Und er sieht sich ja mitverantwortlich für die Erfindung der Fachhochschule. Und er macht also jungen Politikern Hoffnung, dass sie schon mit Sachthemen oder mit Einzelthemen durchkommen können, wenn man eben versucht, Brücken zu bauen. Der Werner Kogler ist jetzt natürlich als Vizekanzler auch jemand, der als Brückenbauer bekannt ist. Der Anschober zum Beispiel natürlich auch. Ja. Und das ist schon etwas, wo man sagen kann, ja, klar, man kann jetzt nicht reinpreschen, aber man kann schon den Brief immer wieder in die richtige Richtung
aber sozusagen lenken. Aber gibt es ein Thema, jetzt reden Sie wohl über Bildungssystem. Nehmen wir das Bildungssystem her. Ja. Ich bin selber leidgeprüft, der Papa hat jetzt das Glück, dass er in eine tolle Schule geht. Mit 14 und das sind zwei trotzdem Privatschulen, keine Privatschulen, sondern sind öffentliche Schulen. Aber das Bildungssystem in Österreich ist definitiv nicht gut. Es ist schweineteuer und es ist nicht gut. Und trotzdem schafft es niemand, es so zu verändern, weil der Leidensdruck für die Eltern nicht groß genug ist, weil alle sagen, das sind maximal 8 Jahre, die werden wir auch durchdrucken in irgendeiner Art und Weise, bis zur Matura und hinter mir die Sintflut, ja, oder manche verhören eh schon früher auf und so, also der Leidensdruck ist nicht groß genug. Also 8 Jahre ist jetzt erst 4 Jahre und dann Oberstufe ist eh klar, das weiß ich schon, aber ich sage jetzt einmal, ja, im Grunde genommen 8 Jahre, dass ich kümmern muss um die Kinder, weil in der Volksschule das sollte häufigst noch funktionieren. Ja. Aber das Bildungssystem ist einfach nicht gut, das wir haben in Österreich. Und jetzt führen wir auf einmal, dann führen wir, alle Bildungsexperten sagen, dass die Bewertung durch Noten einfach wirklich nicht gut ist. Ja. Und jetzt diskutieren, jetzt haben wir die Noten wieder eingeführt, weil halt die Stimmung in der Bevölkerung eine andere ist. So nach dem Motto ein bisschen, ja, mir hat es auch nicht geschaut und ich will ja wissen, wie mein Kind steht und das und das wird alles wird benotet und alles, ja. Aber es ist nicht gut für die Kinder und sämtliche Bildungsexperten sagen das und trotzdem macht die Politik was anderes, ja. Und das tut mir halt weh. Das tut mir weh, wenn ich mit Experten rede, ja, und ganz was anderes entschieden wird.
Ich frage mich ja eigentlich,
die Empfehlung der Experten.
Ich frage mich ja, wann bei dir im Großen und Ganzen einmal der Druck vielleicht doch groß genug ist, dass du sagst,
weil es nicht darum geht, welche Inhalte ich vertreten würde, sondern welches Auto ich fahre, welchen Anzug ich trage, wo ich hingegangen bin hin und her. Ich meine,
du fährst kein Porsche Cayenne.
Nein, eh nicht. Ja, aber du sagst Porsche, ja. Meine Frau wurde ununterbrochen unterstellt, ja, dass sie einen Porsche Cayenne fährt. Ja, meine Frau würde einen Porsche Cayenne nicht erkennen, wenn er über sie drüber fährt. Nein, es ist so. Ja.
Also Schmutzkübelkampagne.
Aber das ist es. Deswegen, ich möchte mich inhaltlich mit jemandem auseinandersetzen, ja, und ja, auch diskutieren, das kann ich gerne machen. Aber
ich glaube aber, dass die Zeiten in Social Media im Moment einfach auch so günstig sind, dass die Leute sich durchaus selber ein Bild machen können. Also solche Behauptungen würden
wir nicht... Wir waren noch nie so anfällig für Verschwörungstheorien und all diese Dinge. Wir können über Corona diskutieren, was wir wollen, ja, aber welche Regierung der Welt fährt die Wirtschaft mit Absicht an die Wand?
Ja,
kein Regierungschef, immer der Trump wollte das nicht zuspielen. Jetzt sind sie draufgekommen, dass er von Haus aus gewusst hat, dass das Coronavirus gefährlich ist. Ja, er ist abgehört worden, das hat er definitiv offen zugegeben. Ja,
nicht aber, nur abgehört, sondern also offiziell aufgezeichnet, ja, in seinem Wissen sogar. Ja, also der Autor dieses Buches hat das ja sogar zugegeben,
aber, und der Trump selber auch. Aber er wollte halt nicht die Wirtschaft mehr oder weniger schädigen und er musste sie dann schädigen aufgrund des Coronavirus. Also der wird wahrscheinlich genau deswegen nicht wiedergewählt werden. Und ich sage, dass sie Sebastian Kurz und den Kogler und wie sie alle heißen, mit dem nassen Fetzen ausjagen werden, ja, wenn sie draufkommen, dass das Coronavirus ein Fake war, was ich nicht glaube, was auch nicht der Fall ist, sondern das ist ein gefährliches Virus, wir wissen alle nicht, wie wir es einschätzen können. Es gibt natürlich unterschiedliche, ich weiß nur, dass ich mit Ärzten in Italien telefoniert habe, die völlig fertig waren, dass sie teilweise das Leben genommen haben, in New York und Spanien, detto, ja, und dass es halt eine Risikogruppe gibt, meine Eltern Risikogruppe.
Das ist das Problem.
Und all diese Dinge, ja, also
das ist das Hauptproblem,
die Risikogruppe kann man über Sebastian Kurz was mal sagen, über Werner Kogler oder auch über die Randy Wagner und was weiß ich. Keine Regierung würde eine Wirtschaft in Österreich, wenn sie an der Macht ist, mit Absicht an die Wand fahren.
Die Verschwörungstheorie
meinst du? Ja, ja, das ist mit Absicht einfach sinnlos. Ja, das ist mit um uns zu überwachen,
impfen natürlich.
Um uns zu impfen und die Pharmafirmen.
Das ist ja Bill Gates, weißt du?
Ja, die Pharmafirmen. Ja, aber die Pharmafirmen und was weiß ich, was alles und das und das und das.
Das glaube ich auch nicht.
Und das halte ich für einen Schwachsinn. Es tut mir echt leid, dass ich das sagen muss, aber ich halte das einfach für einen. Man kann natürlich unterschiedlicher Meinung sein und was halt immer spannend ist, es gibt natürlich auch Kritiker, die sagen, das ist alles überzogen, die Maßnahmen sind überzogen und das und das und das. Ja? Nur, was halt dann auch nicht veröffentlicht wird, dass genau die Kritiker, oder die sagen, die Maßnahmen sind überzogen, schon sagen, gefährlich ist schon das Virus, aber es genügt, wenn wir Abstand halten, wenn wir uns die Hände waschen und wenn wir halt dementsprechend keine Corona-Party, aber das wird ja dann immer mehr veröffentlicht von den Kritikern. Genauso wenig wie von der anderen Seite wahrscheinlich, ja. Und das ist das, was ich so schade finde. Und deshalb, warum soll ich in die... wenn mich wer fragt, ob ich in die Politik gehe, muss ich dann meistens sagen, ist gestern in der Zeitung gestanden, dass ich irgendwo gegen einen Laternenpfahl gelaufen bin oder irgendwie. Was ich meine. Weil ich würde das nicht machen. Ich habe das erlebt bei meiner Frau, ja. die eine fantastische Juristin ist, die ein herzensguter Mensch ist, die in ihrem ganzen Leben nie jemandem was Böses wollte oder angetan in irgendeiner Art und Weise, ja.
Aus Idealismus und, ja eigentlich ja, das angefangen
ja,
hat.
Und ja, und sie, die Eva ist, Gott sei Dank, also man, sonst hätte sie ja nicht so frei von Eitelkeit, ja. Die wollte nie was werden, sondern immer was bewegen, ja. Und aber von Anfang an beurteilt, verurteilt und was weiß ich, was alles. Und nein, das tue ich mir 100 Jahre nicht an. Wenn ich jetzt auf der Marüfer straße gehe und mir ein Sushi kaufe, will ich mir ein Sushi kaufen. Und da will ich nicht am nächsten Tag auf Facebook lesen, von irgendwelchen politischen Gegnern fotografiert werden und sagen, ja, das ist aber sehr grün, Sushi essen.
Ja, aber war das nicht alles, was du da erzählst über die Politik, ja, das klingt einfach so grundvernünftig, so menschlich, so normal und das ist doch genau diese Art von
die Politik, die Leute sich wünschen. Nein, aber die Politik ist nicht menschlich, die Politik ist alles andere als menschlich.
Ja, aber ist nicht einer wie der Werner Kogler, über den wir vorher gesprochen haben, ist nicht einer wie der Werner Kogler genauso etwas wie so irgendwie die Wildcard?
Ja, aber die gibt es bei der ÖVP, diese Werner Koglers, die gibt es bei der SPÖ, die Werner Koglers, und die gibt es bei den Freiheitlichen, die Werner Koglers, und die gibt es bei den Neos, die Werner Koglers, es gibt immer. Ja, also man, ja, die gibt es. Also ich halte, es gibt bei allen Parteien einfach coole Leute, das wage ich zu behaupten. Ja, natürlich, es ist immer die eine Partei näher als die andere hin und her, ja, aber. Ich finde es halt dann so schade und da bin ich dann wahrscheinlich sehr nostalgisch, obwohl die damals auch Spinnefeind waren, ja, aber ÖVP, SPÖ in der Nachkriegszeit, Figl etc., ja, man, Figl war mit Ola, hat sie immer wieder getroffen, ja, und haben miteinander Wein, die waren miteinander im KZ, ja. Und die haben ganz andere Voraussetzungen gehabt und da ist wirklich um Österreich gegangen. Und wenn ich das Gefühl hätte, dass du mit Menschen gemeinsam, unabhängig von den Parteien, Österreich wirklich besser machen kannst, bin ich der Erste, der sagt, ja, da bin ich dabei.
Und da sehe ich zum Beispiel auch in dir die Flamme. Ah. In die Politik?
Nein, 100 Jahre, das wollte der Heider schon, dass ich in die Politik gehe. Das mache ich sicher nicht.
Wieso? Also das ist den letzten Wunsch willst du ihm nicht erfüllen.
Nein, das ist ganz lustig, dass die mir am meisten angesprochen haben.
Ja.
Ja, aber ist wahrscheinlich...
Wann war das? Ja, interessante Frage. Hat er die in einem Lokal angesprochen? Nein, oder? Also, danke für die Zeit.
Das war ein ganz komischer Podcast, glaube ich.
Vielen Dank. Abonnieren. Nicht vergessen, kommentieren bitte, wer Interesse hat und... ganz wichtig ist natürlich auf kollektiv-magazin.com zu gehen regelmäßig. Da gibt es Inspirationen, über den Tellerrand zu schauen. Da wird man quasi gezwungen dazu, wenn man sich überlegt, es gibt Kurzfilmprojekte, es gibt aber auch so viele andere Beiträge zu so vielen verschiedenen Themen.
Alles zusammen.
Oh, schau, da wird das Portemonnaie geöffnet vom zukünftigen...
Ja.
Wenn du noch länger brauchst zum Überlegen, geht es nur noch der Bundespräsident aus.
Bundespräsident? Nein, das wird der Gratke, habe ich gehört.
Ja, ich meine, die junge Wählerschaft ist
schon sicher. Ich schwöre dir an.
Bei den Jungen kommt es gut an.
Denk an meine Worte. Robert, wenn du antrittst, du gewinnst.